Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist Martin Schütz. Die Corona-Pandemie ist das bestimmende Thema in der Bundespolitik. Aber auch die Kinder an den Schulen, die Lehrenden, die Eltern, sie schauen genau darauf, wie es mit dem Unterricht in den kommenden Wochen weitergehen soll. Die Kultusministerkonferenz, kurz KMK, die tagt heute und auch die diskutiert natürlich über Corona. Und weil das Jahresende immer näher rückt, lohnt langsam auch mal ein Blick zurück. Zum Beispiel darauf, wie sich durch Corona die Sicht von Schülerinnen und Schülern auf ihre Schule verändert hat. Seit ein paar Minuten läuft die letzte reguläre Sitzung der Kultusministerkonferenz, kurz KMK, in diesem Jahr. Es treffen sich digital die Bildungsministerinnen und Bildungsminister der Länder und sie blicken auch darauf, wie die Schulen mit der Corona-Situation in diesem Jahr umgegangen sind und wie die kommenden Monate aussehen könnten. Die Liste an Schlagwörtern dazu ist ja lang. Schulschließung, Homeschooling, digitale Ausstattung der Schulen und digitale Kompetenzen der Lehrenden, verlängerte Schulferien und, und. Das klingt so, als würden die Probleme der Schulen nun angegangen. Es gibt aber auch Kritik, zum Beispiel von Seiten der Landeselternschaft der Förderschulen in Nordrhein-Westfalen. Steffen Uschmann ist einer der Sprecher der Landeselternschaft der Förderschulen und er kritisiert, dass die Förderschulen oft aus dem Blick geraten. Denn sie haben andere Rahmenbedingungen und haben deswegen in der Corona-Pandemie auch besonders große Probleme. Herr Uschmann, welche sind das?
Wir haben die Situation, dass Förderschulen eigentlich in den Schulmails in den letzten 20, wo es um das Thema Corona-bedingte Ausfälle etc. geht, eigentlich immer wie normale Regelschulen behandelt worden sind. Das funktioniert aber so nicht, weil Förderschulen im Grunde Kinder eben, deswegen heißen sie auch Förderschulen, mit einem besonderen Schwerpunkt fördern und schulen, ob es jetzt geistige Entwicklung, körperliche ist und. Dadurch diese Kinder einen noch wesentlich höheren Förderbedarf haben als die normalen Regelschüler, sage ich jetzt mal. Und durch den Ausfall der Unterrichtsstunden wird eben unter anderem das Fördern dieser Kinder komplett unterbrochen. Abgesehen davon haben wir auch die Situation, dass die Kinder auch dadurch sozial isolierter sind, weil das sind sie im privaten Bereich teilweise sowieso schon. Und sie haben ihren sozialen Kontakt eben auch in den Schulen. Und wenn keine Schule stattfindet, findet auch sozialer Kontakt, wird das auf ein Minimum reduziert.
Wir hatten ja in diesem Jahr schon Schulschließungen bzw. Homeschooling. Was bedeutet das für Eltern, deren Kind eine Behinderung hat, das auf einer Förderschule ist, wenn dieses Kind nun zu Hause betreut werden muss und eben der Stoff nachgeholt werden muss dort?
Ja, das geht faktisch nicht. Man muss das einfach mal so sagen. Bei unseren Kindern wiegt der Unterrichtsausfall besonders schwer, weil ein Lernen auf Distanz faktisch nicht möglich ist.
Warum
wir,
genau?
Wir sprechen über geistig Behinderte, über sehr sehschwache Kinder etc. pp., die praktisch digital beschult gar nicht werden können. Das funktioniert nicht. Also ein Beispiel in dem letzten halben Jahr, wo unsere Kinder zum Beispiel, ich habe Zwillinge, die auf eine Förderschule Schwerpunkt Sehen gehen, sind in diesem halben Jahr einmal von der Schule kontaktiert worden. Einmal, um zu fragen, wie es den Kindern geht. Das war's. Digitaler Unterricht hat nicht stattgefunden, kann aber auch nicht stattfinden, weil das so nicht funktioniert. Die Kinder müssen anders beschult und befördert werden, als das für eine Regelschule der Fall ist.
Konnten Sie das in irgendeiner Form auffangen?
Wir müssen das auffangen, wir als Eltern, weil wir ja ganz anders an das Thema rangehen. Wir sagen, wir möchten, dass unsere Kinder die bestmögliche Förderung erhalten, damit sie später, wenn sie dann aus der Schule kommen und in den Berufsalltag eventuell irgendwo wechseln, so viel wie möglich wiedergeben können. Die sollen ja nicht nachher wieder weggesperrt werden in irgendwas, wo sie sitzen und den ganzen Tag nichts zu tun haben, sondern wir sind jeden Tag dabei, die Kinder so zu sensibilisieren, das rauszukitzeln, was aus ihnen möglich ist, um ihnen später auch die Möglichkeit zu geben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und das müssen wir dann eben alleine machen. Das ist aber schwierig, weil wenn beide Eltern auch noch arbeiten, ist das praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Da müssen sie eine Betreuung organisieren und eine Beschulung findet praktisch gar nicht statt.
Was würden Sie sich wünschen von der Politik?
Wir wollen, dass der Fokus darauf gelegt wird, dass Förderschule auch tatsächlich Förderschule ist, dass sie mit völlig anderen Maßstäben gemessen werden muss, dass dort andere Regularien stattfinden müssen, damit die Kinder ihr Recht auf Teilhabe und auf Recht auf Bildung auch wirklich zu 100% bekommen. Das bekommen sie momentan gar nicht.
Das heißt, das würde ganz konkret auch bedeuten, dass wenn andere Schulen jetzt dicht machen müssten, dass Sie dafür plädieren würden, dass eben die Förderschulen aufbleiben?
Das ist von der Sache her so richtig, vielleicht aber auch nicht ganz. An einem Beispiel, der 21., 22. ist ja jetzt da sind die Ferien ja vorgezogen worden. Und es gibt zum Beispiel eine Notbetreuung, das gilt aber für alle Schulen, für die Primarstufe. Die Sekundarstufe hat kein Recht auf Notbetreuung. Das haben sie auch auf uns aufgeweitet, auf die Förderschulen. Da ist man von ausgegangen, dass Kinder einer Regelschule, ganz klar, das sind dann Schlüsselkinder, die schaffen das auch mal eine Stunde alleine zu Hause zu sein, bis die Eltern dann von der Arbeit kommen und. Deswegen sind die in der Notbetreuung mit angesiedelt, die Großen aber nicht, weil sie es schaffen, vielleicht alleine zu Hause zu bleiben. Für uns wurde die Notbetreuung völlig gestrichen. Also wir sind überhaupt nicht in der Lage, die Kinder in die Notbetreuung zu geben, weil das nicht vorgesehen ist. Weil da keiner drüber nachgedacht hat, dass ein schwerst mehrfach behindertes Kind ja nicht alleine zu Hause bleiben kann. Also wird das wieder auf die Schultern der Eltern abgeladen und die müssen gucken, wie sie mit der Situation klarkommen. Ich kann nicht sagen, ich denke an die gesunden Kinder und sage, die schaffen das schon, die Großen, sondern ich muss einfach auch wieder den Fokus darauf lenken, dass es neben den gesunden Kindern auch Kinder mit Behinderungen gibt und Eltern, die mega viel schon schultern müssen und dass man sagt, hier muss ich einen anderen Maßstab ansetzen. Das kann nicht das Gleiche sein.
Das Gespräch mit Steffen Uschmann habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wir hatten auch das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen um eine Stellungnahme zu der Kritik gebeten. Die lag zu dem Zeitpunkt des Interviews noch nicht vor. Mittlerweile haben wir sie und darin schreibt das Schulministerium unter anderem, dass die Landesregierung um die besonderen Herausforderungen, mit denen Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Eltern in der Corona-Pandemie umzugehen haben, wisse und dass man während der Corona-Pandemie zahlreiche Maßnahmen ergriffen habe, um einen angepassten Schulbetrieb auch und gerade an Förderschulen aufrechtzuerhalten. So also die Stellungnahme des Schulministeriums von Nordrhein-Westfalen.
Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
Ich heiße Lennon, ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus linken Schule.
Das war unser Sohn. Er hat das Down-Syndrom und besuchte die 7. Klasse einer Förderschule. Ich finde, dass er die Corona-Regeln gut einhalten kann. Das Tragen der Alltagsmasken zum Beispiel macht ihm gar nichts aus. In der Pause Abstand zu halten, findet er aber richtig blöd und das fällt ihm zuweilen auch echt schwer. Beim Elternsprechtag sagte die Lehrerin letztens, dass er durch die Maske jetzt mehr nuscheln würde und Logopädie angeraten wäre, um das deutliche Sprechen doch noch mal ein bisschen weiter zu üben. Und die Logopädin der Schule aber an der Außenstelle tätig ist und deswegen an der Schule, wo mein Sohn jetzt ist, die Logopädie nicht stattfinden kann. Und das ist natürlich blöd und schade und das hat was mit Corona zu tun. Echt doof.
Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.
Kinder und Jugendliche lernen die Schule wieder schätzen. Sie reißen sich geradezu darum, wieder in den Unterricht gehen zu dürfen. Denn die Erfahrungen, die sie mit digitalem Lernen während des ersten Lockdowns im Frühjahr gemacht haben, sind nett ausgedrückt grenzwertig. Das ist ein Ergebnis der Studie Covid Kids, die Forschende der Universität Tübingen jetzt ausgewertet haben. Und einer der Gründe: fast die Hälfte der Grundschulkinder hatte demnach während der Schulschließung im Frühjahr so gut wie keinen Kontakt zu ihren Lehrerinnen und Lehrern. Thomas Wagner berichtet.
In diesem Schuljahr, da können wir viele Sachen nicht, ja? Wir müssen die Klassen trennen, wir haben die Pausen getrennt. Zum Beispiel der Nikolaus konnte nicht kommen, ja?
Unterrichtsalltag in der Klassenstufe 2 der sogenannten Tigerklasse an der Burkhard-von-Hohenfels-Schule in Sipplingen am Bodensee. Die Kinder sollen erzählen, was sie während der Schulschließung im Frühjahr am meisten vermisst haben.
Was ich schlecht fand, als wir zu Hause waren, war, dass ich nicht meine Freunde getroffen habe.
Ich habe alle vermisst. Auch Lehrer und auch die Unterrichte und so.
So wie die Mädchen und Jungen in Sipplingen denken viele Kinder in ganz Deutschland.
Und zwar beziehen wir uns darauf, dass für die Zeit seit der Corona-Pandemie nur noch für Deutschland 53% der Kinder sagen, mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Und auf die Frage, wie das war vor der Pandemie, antworten noch 95%, dass sie zufrieden oder sehr zufrieden waren. Also ein Rückgang um 42%.
So Professor Sascha Neumann vom Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen. Er hat gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern aus Luxemburg 1700 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz online über ihre Erfahrungen mit der Pandemie befragt. Aufgegliedert, was den befragten Mädchen und Jungen während des ersten Lockdowns am meisten fehlte, steht ein Punkt ganz oben an.
Da war eindeutig, dass die Kinder gesagt haben, dass sie am allermeisten Freunde und Mitglieder der Familie vermissen.
Doch unmittelbar darauf folgt ein Punkt, der mit dem Schulbesuch zu tun hat.
Und hier sieht man eben, dass auch die Zufriedenheit mit der Schule deutlich zurückgegangen ist. In Deutschland sind es vor allem die Grundschulkinder, die mit der Schule seit Corona weniger zufrieden sind.
Bei der Suche nach den Gründen wurde das Forscherteam schnell fündig. Es fehlte während der Schulschließung an den Kontakten mit dem Lehrpersonal.
Und da haben wir gesehen, dass über die Hälfte der Grundschulkinder in Deutschland angegeben hat, fast nie Kontakt zu Lehrpersonen gehabt zu haben. Es gab jedenfalls keinen direkten persönlichen Kontakt, den man ja auch dann eben online hätte herstellen können oder mit dem Telefonat.
Weil man jetzt wieder in die Schule kann, das finde ich toll, weil ich mag die echten Lehrer lieber, weil die Lehrer das besser erklären.
Wir rechnen minus bis 100 und ich kann halt noch nicht so minus rechnen, aber es ist schon gut.
Ida und Maya aus der Grundschule Sipplingen freuen sich jeden Tag aufs Neue, auf den Unterricht. Und genau das, so der Tübinger Erziehungswissenschaftler Sascha Neumann, war während der Zeit der geschlossenen Schulen ein weiteres Problem. Ohnehin vorhandene Gräben wurden tiefer.
Kinder aus eher bildungsfernen Familien machen sich häufiger Sorgen, haben eine geringere Lebenszufriedenheit und haben auch eher negative Gefühle wie Angst, Traurigkeit, Langeweile oder Einsamkeit.
All diese Ergebnisse der Tübinger Studie spielen in eine Zeit mit einem erneuten Teil-Lockdown und mit hohen Corona-Infektionszahlen hinein. Erneut sind Modelle wie Wechselunterricht und Homeschooling im Gespräch. Erziehungswissenschaftler Sascha Neumann von der Universität Tübingen würde sich wünschen, dass die Erkenntnisse der Covid-Kids-Studie auch bei den aktuellen Diskussionen berücksichtigt werden.
Ich würde immer dafür plädieren, an politische Entscheidungsträger auch den Appell richten, aber auch an Eltern, den Kindern trotz allem so viel wie möglich soziale Kontakte zu ermöglichen auch, ja, und nicht versuchen, mit flächendeckenden, undifferenzierten Maßnahmen dafür bestimmte Gruppen wie jetzt die jungen Menschen nochmal stärkere Einschränkungen und auch langfristig sozusagen problematische Einschränkungen zu implementieren.
Seit Monaten sind viele Mitarbeitende nicht mehr im Büro gewesen oder nur ganz sporadisch. Wegen der Corona-Pandemie hat bei ihnen das Homeoffice die gewohnte Arbeitsumgebung abgelöst. Das verändert den Arbeitsalltag und hat auch Folgen für die Sichtbarkeit im Unternehmen, in der Abteilung, auf dem Flur oder einfach an der Kaffeemaschine. Wie kann ich aber trotzdem wieder sichtbar werden, damit mich die Chefin oder der Vorgesetzte weiter auf dem Schirm haben, damit die Karriere nicht ins Stocken gerät? Darüber spreche ich mit dem Karriereberater Martin Werle. Hallo, Herr Werle.
Hallo, Herr Schütz, ich grüße Sie.
Viele sitzen im Homeoffice. Ist 2020 ein verlorenes Jahr, wenn wir auf die Karriereplanung schauen?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Jahr, in dem man sich besonders sichtbar machen kann, besonders auf sich aufmerksam machen kann. Das hängt ja nicht davon ab, ob ich vor Ort bin, sondern das hängt davon ab, ob ich meine Leistung publik mache. Und das geht natürlich auch auf andere Weise.
Aber ich bin sonst sichtbar auf dem Flur. Was muss ich mir konkret einfallen lassen?
Sie müssen zum Beispiel darauf hinweisen, was Sie alles im Namen der Firma bewirken. Sie müssen die Erfolge Ihrer Projekte kommunizieren. Sie müssen zeigen, dass Sie eigeninitiativ arbeiten. Und darin liegt ja auch die große Chance. Also sonst im Alltag, da werden Sie mehr oder minder angeleitet von den Vorgesetzten. Und jetzt sehen Sie den gravierenden Unterschied zwischen denen, die zu Hause nur warten, dass man ihnen Bälle zuwirft, und denen, die sich die Bälle selber holen und etwas bewirken. Und insofern sehe ich da auch eine große Chance in diesem Jahr.
Das bedeutet aber, ich muss so eine gewisse Form von Selbstmarketingstrategie mir dann überlegen?
Ja, das ist ganz wichtig. Das gilt ja auch vor Ort und es gilt erst recht, wenn Sie nicht vor Ort sind. Denn wenn Sie zum Beispiel den ganzen Tag arbeiten, übliche Arbeiten verrichten, aber Sie kommunizieren nicht, was Sie tun, Sie behalten Ihre Erfolge für sich, dann wird es weniger sichtbar als im Alltag. Da sieht man Sie vielleicht in Ihrem Büro arbeiten, da ahnt man, was Sie tun, da fragt man in der Mittagspause als Chef mal kurz nach. Das ist jetzt nicht der Fall. Das heißt, Sie sollten immer wieder erzählen, was sie im Laufe eines Tages erreicht haben. Sie sollten aktiv Arbeit an sich heranziehen. Sie sollten mehr zum Chef, aber auch zu den Kollegen hin kommunizieren, als wenn sie die den ganzen Tag sehen.
Da ist doch aber ein ganz schmaler Grat zwischen, ich werde als Schleimer oder auch als, sagen wir, sehr dienstbeflissener wahrgenommen, hin zu dem, der ist produktiv oder die ist produktiv, und mit der Person können wir richtig was anfangen noch im kommenden Jahr.
Da gibt es einen erheblichen Unterschied, nämlich derjenige, der nur kommuniziert, aber in Wirklichkeit wenig tut, das ist sicherlich ein Schleimer und das ist jemand, der sich groß machen möchte. Aber der, der wirklich was bewirkt, der wirklich Dinge anstößt, der will ja auch immer wieder Rückmeldungen sich einholen. Der braucht auch manchmal Unterstützung von anderen. Für den ist es wichtig, dass er kommuniziert. Und es dient ja nicht in erster Linie nur der eigenen Karriere, sondern es dient auch den anderen, dass die einfach wissen, auf welchem Stand ist jetzt jemand, wo kann ich ihn unterstützen, wie kommen wir insgesamt vor. Ich finde, dieses Wir-Gefühl, das wird enorm gestärkt, wenn ich kommuniziere, wenn ich spreche und wenn ich den Kontakt ähnlich aufrechterhalte, als ob ich vor Ort wäre.
Aber so Kleinigkeiten wie mal so eine, ich nenne es mal so ein Vorfühlen beim Chef, einfach bei einem Kaffee oder mal kurz am Büro vorbeigehen, das fehlt ja alles. Wie kann ich das wirklich ganz konkret aus dem Homeoffice heraus ersetzen?
Na, ich kann ja auf andere Art Kontakt mit ihm suchen. Also einige Firmen, die haben Chats eingerichtet. Da kann man einfach mit einem ganz einfachen Klick den Chef erreichen. In anderen Firmen kann man mal anrufen. Man kann mal kurz eine Videoschalte machen. Also ich würde versuchen, die jeweilige Form, die in einer Firma üblich ist, möglichst häufig, das heißt nicht täglich 10-mal, sondern das heißt regelmäßig pro Tag, wenigstens einen Kontakt herstellen, einen kurzen Kontakt herstellen. Das kann auch mal ein guten Morgen sein. Einfach dran denken, das Wort Ansehen, das kommt eigentlich daher, dass mich Menschen ansehen, also anschauen. Und dieses Ansehen kann mir abhanden kommen, wenn ich nicht vor Ort bin, es sei denn, ich lenke die Blicke auf mich. Und dafür muss ich natürlich auch etwas tun.
Corona und Homeoffice müssen keine Karrierekiller sein. Davon ist der Karriereberater Martin Werle überzeugt. Bund, Länder und Gemeinden haben 2019 mehr Geld für Kitas, Schulen und Hochschulen ausgegeben. Die öffentlichen Bildungsausgaben sind auf 150 Milliarden Euro gestiegen. Das sind 6,3% mehr als 2018. Das hat heute das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Vor allen Dingen die Länder haben aufgestockt. Das meiste Geld, nämlich die Hälfte davon, ist in die Schulen geflossen. Eigentlich eine gute Nachricht. Und trotzdem gibt es immer noch großen Bedarf, gerade bei der digitalen Infrastruktur. Das war's mit Campus und Karriere heute. Gleich übernehmen die Kollegen von Corso. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut.